Deutschlandfunk.
12 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Der FDP-Parteitag hat begonnen. Im Bahnverkehr sind die Streiks beendet. Für Muslime beginnt heute das Ramadanfest. Die Meldungen im Einzelnen. In Berlin hat der dreitägige Bundesparteitag der FDP begonnen. Die Freien Demokraten wollen ihren weiteren Kurs in der Ampelkoalition abstecken. Parteichef Lindner hatte angekündigt, eigene Positionen herauszuarbeiten und zu stärken. Zunächst wird er den Delegierten seinen Rechenschaftsbericht vorstellen und sich später zur Wiederwahl stellen. Beobachtern zufolge kann er mit Rückendeckung rechnen. Die Partei hatte zuletzt bei mehreren Landtagswahlen Niederlagen hinnehmen müssen. Die Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, für die Wähler der Freien Demokraten sei es wichtig zu wissen, worauf sie sich einließen. Dass man in der Koalition mit SPD und Grünen nicht 100% der eigenen Vorstellungen durchsetzen könne, sei normal. Ein Dreierbündnis sei, so wörtlich, nichts für Weicheier. Im Bahnverkehr ist der Warnstreik beendet worden. Die Gewerkschaft EVG hatte ihre Mitglieder von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr am Vormittag zum Arbeitskampf aufgerufen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, man gehe davon aus, dass die Züge im Regional- und S-Bahnverkehr schnell wieder in Gang kämen. Im Fernverkehr dauere es etwas länger. Ab 13 Uhr sollen ICE- und Intercity-Züge nach und nach wieder eingesetzt werden. Beeinträchtigungen sind aber wohl noch bis zum Abend möglich. Der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Neuss, forderte einen Notfallfahrplan für Streiktage. Einmal pro Stunde müsse in jede Richtung von jedem Bahnhof ein Zug fahren, sagte er im Deutschlandfunk. Solche Notfallfahrpläne gebe es bereits in den Nachbarländern Frankreich und Italien. Es sei an der Zeit, dies auch in Deutschland einzuführen. Im Luftverkehr gibt es wegen der Arbeitskampfmaßnahmen ebenfalls Einschränkungen. Die Gewerkschaft Verdi bestreikt wie bereits gestern die Flughäfen Hamburg, Köln-Bonn und Düsseldorf. Hinzu kommen heute Stuttgart sowie Karlsruhe, Baden-Baden. Der Bundestag hat über einen interministeriellen Bericht zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche beraten. Vertreter aller Parteien betonten in der Debatte, dass es vor allem die jungen Menschen gewesen seien, die in den vergangenen Jahren unter den Folgen der Pandemie und der Schutzmaßnahmen gelitten hätten. Es gehe nun darum, die Dinge aufzuarbeiten und die notwendige Unterstützung bereitzustellen. Bundesfamilienministerin Paus betonte, viele fühlten sich durch die Probleme in der Corona-Zeit weiterhin psychisch gestresst. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte an, die Versorgung mit Psychotherapeuten deutlich zu verbessern. Es könne nicht sein, dass Kinder ein Jahr lang auf einen Therapieplatz warten müssten. Bundesverteidigungsminister Pistorius will den Umbau der Führungsstruktur in seinem Haus bis Ende Mai abschließen. Das teilte sein Ministerium am Abend mit. Ihm gehe es darum, die Zeitenwende schneller und kraftvoller umzusetzen, hieß es. Im Mittelpunkt stehe dabei ein neuer Planungs- und Führungsstab. Seit langem gibt es Kritik an den Strukturen und langen Entscheidungswegen im Verteidigungsministerium sowie in nachgeordneten Bundesbehörden. Der Verband der Beamten und Zivilbeschäftigten der Bundeswehr betrachtet Pistorius' Pläne mit Sorge. Die Vorsitzende Bornstedt-Küpper sprach von einer Militarisierung des Ministeriums. Die Zivilbeschäftigten empfänden die Machtfülle des neuen, militärisch geführten Stabes als besorgniserregend, sagte sie dem Tagesspiegel. CDU und CSU werfen der Bundesregierung vor, in der Sudan-Krise den Bundestag unzureichend zu informieren. Es sei wichtig, dass in einer solch kritischen Phase ein enger Austausch mit dem Parlament gesucht werde, sagte Fraktionsvize Wadefuhl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte vor allem bei Fragen einer etwaigen Mandatierung der Bundeswehr. Die derzeitige Informationspolitik der Ampel sei inakzeptabel. Die Bundeswehr musste diese Woche einen ersten Einsatz zur Evakuierung von Bundesbürgern aus dem Sudan abbrechen, offenbar wegen der Gefährdungslage vor Ort. Die Bundesregierung kündigte einen neuen Anlauf an. In der Nacht wurden Bombenangriffe und Artilleriebeschuss aus Khartoum gemeldet. Die iranische Polizei hat im Rahmen einer Videoüberwachung der Kopftuchpflicht Warnungen verschickt. Allein in der Provinz West-Aserbaidschan seien tausende Frauen per SMS angeschrieben worden, weil sie im Straßenverkehr mutmaßlich gegen die Kleidungsregeln verstoßen hätten, berichtete die Zeitung Etemad. Zudem ordneten die Behörden des Regimes demnach die Schließung von 80 Geschäften an, in denen die Kopftuchregeln missachtet worden sein sollen. Im Herbst brach im Land ein Aufstand infolge des Todes einer jungen Frau aus, die wegen eines Verstoßes gegen die Kopftuchpflicht von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden war. Viele Eltern blicken mit Sorge auf den Einsatz künstlicher Intelligenz im Schulbereich. Rund 60% geben laut einer Befragung für die Vodafone-Stiftung an, dass sie darin eher eine Gefahr sehen würden. 10% der Eltern erklärten, dass ihre Kinder an weiterführenden Schulen bereits das Programm ChatGPT nutzen würden, zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Diese KI funktioniert wie ein Kommunikationsprogramm, an dessen anderen Ende sich ein Computer befindet, der menschenähnlich reagiert. Er beantwortet Fragen aus den verschiedensten Bereichen oder schreibt Anweisungen auf Anweisung Vorträge, interpretiert Gedichte oder komponiert Lieder. Das Programm ist seit vergangenem November für die Öffentlichkeit online zugänglich. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz fordert Regulierungen. Nötig seien schnellstmöglich klare Vorgaben für die KI, sagte Staatssekretärin Rohleder den Funke-Medien. Die Bundesregierung will die Hintergründe des Attentats auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München 1972 prüfen lassen. Innenministerin Faeser setzte eine internationale Kommission aus 8 Fachleuten ein. Viel zu lange habe es an Aufklärung, Aufarbeitung, Transparenz und der Übernahme von Verantwortung gemangelt, sagte die SPD-Politikerin. Die Bundesregierung hatte sich mit Angehörigen der Opfer auf die Einsetzung eines solchen Gremiums geeinigt. Palästinensische Terroristen hatten am 5. September 1972 Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Eine Befreiungsaktion scheiterte. 11 israelische Sportler und ein deutscher Polizist kamen ums Leben. Der frühere Freiburger Erzbischof Zollitsch gibt vor dem Hintergrund der Vorwürfe wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche sein Bundesverdienstkreuz zurück. Wie ein Sprecher des ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz mitteilte, habe der 84-Jährige seine Entscheidung Bundespräsident Steinmeier mitgeteilt. Der Orden war ihm 2014 für Verdienste um Kirche und Gesellschaft verliehen worden. Zollitsch verzichtet den Angaben zufolge auch darauf, nach seinem Tod im Freiburger Münster beigesetzt zu werden. Gestern waren in der Bistumszentrale die Porträts von ihm und seinem Vorgänger Seyer abgehängt worden. Ein Missbrauchsgutachten, das diese Woche veröffentlicht wurde, wirft beiden Versagen vor. Es geht um Rechtsbrüche, Täterschutz und Vertuschung sexualisierter Gewalt. Die Untersuchung hatte beim betroffenen Beirat Entsetzen ausgelöst. Sie dokumentiere schwarz auf weiß, dass der Kirche verletzte Kinderseelen über Jahrzehnte gleichgültig gewesen seien, während sie die Täter grausamster Verbrechen systematisch geschützt habe, hieß es. Für viele Muslime hat das Fest des Fastenbrechens zum Ende des Ramadans begonnen. 3 Tage lang wird gefeiert, mit gegenseitigen Familien- und Freundesbesuchen, mit Geschenken für Kinder, Festessen und Süßigkeiten, weshalb manche auch von einem Zuckerfest sprechen. Bundeskanzler Scholz übermittelte seine Glückwünsche. Bereits gestern hatte Bundespräsident Steinmeier allen Musliminnen und Muslimen ein frohes Fest gewünscht. Nach den Tagen der Enthaltsamkeit und inneren Einkehr und den fröhlichen Nächten feierten sie nun die Gemeinschaft und die Lebensfreude, teilte er mit. In der Fußball-Europa League hat Bayer Leverkusen das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Alonso gewann das Rückspiel gegen den belgischen Verein Union Saint-Gilloise mit 4:1. Im Halbfinale Mitte Mai trifft sie auf den italienischen Club AS Rom. Leverkusen ist auf europäischer Ebene der letzte deutsche Vertreter in den Fußballwettbewerben der Männer. Und hier noch einmal die Übersicht. Der FDP-Parteitag hat begonnen. Im Bahnverkehr sind die Streiks beendet. Für Muslime beginnt heute das Ramadanfest. Das Wetter. In der Nordosthälfte länger sonnig und trocken, in der Südwesthälfte wechselnd bewölkt, später auch Schauer, dabei auch Starkregen bei 15 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.